بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، dass Allah عز وجل uns wieder vereint hat, diese Reihe fortzuführen. Möge Allah عز وجل uns immer erlauben, das Gute fortzusetzen und das Schlechte zu unterbrechen und damit aufzuhören. Wir reden weiter über das Thema Schirk, über Akbaru al-Kabair, größten aller großen Sünden. Möge Allah uns davor bewahren. Das letzte Mal haben wir über die Bedeutung gesprochen. Was heißt Schirk? Möge Allah uns vor dem Schirk bewahren. Möge Allah den Tauhid in unseren Herzen verankern. Und wir haben kurz darüber gesprochen, dass man den Schirk aufteilt in den großen Schirk und den kleinen Schirk. Der kleine Schirk ist aber kein harmloser Schirk, sondern ist schlimmer als andere große Sünden, wie zum Beispiel Alkohol trinken oder andere große Sünden. Das heißt, wenn wir von kleinem Schirk reden, ist das keine harmlose Sünde, sondern klein bedeutet nur, du bleibst Muslim. Es ist eine gewaltige Sünde, eine verheerende Sünde, aber du bleibst Muslim. Der große Schirk bedeutet, du bist kein Muslim mehr. Möge Allah uns davor bewahren. Jetzt wollen wir über die Arten des Schirk sprechen. Also in welchen Bereichen gibt es denn Schirk? Also allgemein hatte ich das letzte Mal erwähnt. At-Tawhid gibt es ja drei Formen. Tawhid in der Herrschaft, Tawhid in den Namen und Eigenschaften und Tawhid in der Anbetung. Und das Gegenteil davon ist Schirk, also Schirk in der Herrschaft, Schirk bei den Namen und Eigenschaften und Schirk in der Anbetung. Das wollen wir ein bisschen näher uns nun betrachten. Al-Shirku al-Akbar hat vier Hauptarten. Ja, also das sind so Oberbegriffe. Ja, oder so, wenn wir die einzelnen Handlungen systematisieren wollen, in Gruppen sammeln wollen. Erstens, Shirku ad-Du'a, Schirk beim Bittgebet. Und diese Form des Schirk ist eines der meist verbreitetsten Formen, schon damals bei den Polytheisten in Mekka, aber auch immer noch leider heute in verschiedenen muslimischen Ländern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Und euer Herr sprach: Ruft mich an, so erhöre ich euch. Diejenigen aber, die sich zu stolz fühlen, mir zu dienen, werden in die Hölle erniedrigt eintreten. Der springende Punkt ist nun was? Allah Azza wa Jalla sagt, ruft mich an, also macht Dua, so erhöre ich euch. Und dann sagt er, diejenigen aber, die sich zu stolz fühlen, mir zu dienen. Ibadah. Also im ersten Teil der Ayah spricht Allah von Dua. Und danach sagt er, diejenigen, die das nicht machen wollen, weil sie denken, die brauchen mich nicht, die sind zu stolz. Was wollen sie nicht machen? Sie wollen keine Ibadah machen. Also bedeutet, Dua ist Ibadah. Wenn Allah Azza wa Jalla danach diesen Dua bezeichnet als Ibadah, wissen wir, dass Ad-Dua eine Ibadah ist. Wenn Ad-Dua Ibadah ist, dann dürfen wir diese Ibadah nur demjenigen widmen, der es verdient hat. Und das ist einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Der ist der einzige Ma'bud, jazakallahu khair. Also der einzige, der angebetet werden darf, der das Recht besitzt, angebetet zu werden. Und ein Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, das Bittgebet ist Anbetung. Ad-Dua huwa al-ibadah. Also, eines der wichtigsten Formen der Ibadah ist ad-du'a. Natürlich gibt es noch andere Formen der Ibadah, Anbetung also, Gottesdienste, Gebet, Fasten, Pilgern. Aber al-Nabi alayhi salatu wassalam erklärt hier, dass eines der wichtigsten Formen der Ibadah eben ad-du'a ist. So wie al-Nabi sallallahu alayhi wasallam sagte, al-hajju arafa, die Pilgerfahrt ist Arafa, also das Verweilen am Berge von Arafa. Möge Allah uns erlauben, die Pilgerfahrt zu vollziehen. Ja Rabbi, erlaube uns vor dem Tod, die Pilgerfahrt zu vollziehen. Heißt es, die Al-Hajj besteht aus nichts anderem, außer aus dem Verweilen am Berg Arafa? Du umrundest die Kaaba, du gehst zwischen Safa und Marwa, du wirfst die Steine. Warum sagt er, alayhi salatu wassalam, Al-Hajj Arafa? Also das Allerwichtigste bei der Pilgerfahrt ist Arafa. Das heißt nicht, dass anderes nicht so wichtig ist. Aber das Allerwichtigste, der wichtigste Tag ist eben dieser Tag. So auch in diesem Hadith. Das Allerwichtigste oder eine der wichtigsten Formen der Ibadah ist Ad-Du'a. Warum müssen wir das so erklären und so verdeutlichen? Damit wir wissen, wie gewaltig Ash-Shirk ist, wenn du einen anderen anrufst außer Allah Azza wa Jal. Wenn du einen anderen anflehst außer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und hier müssen wir leider noch einmal erwähnen, dass Ash-Shirk, Shirk ist, sobald du diese Tat tust. Nicht erst, wenn du denkst, derjenige, den du anbetest, hat göttliche Fähigkeit. Wenn jemand vor einer Skulptur steht und er betet diese an, dann ist das Schirk. Nicht erst, wenn er denkt, diese Skulptur hat göttliche Fähigkeit, dann ist ja umso schlimmer. Aber nur dieser Akt der Anbetung, ob es jetzt Verbeugung ist, ob es Niederwerfung ist, ob es Umrunden ist, ob es Schächten ist, irgendeine Form der Ibadah, einem zu widmen außer Allah, ist Schirk. Denn leider, wie gesagt, gibt es heute einige, die sagen nein. Erst wenn dieser Mensch denkt und glaubt, dass der Verstorbene oder die Skulptur, dieser Angebetete, göttliche Fähigkeiten besitzt, erst dann ist er Muschrik. Ja, jetzt vor der Statue von Buddha wirft er sich nieder. Was macht er gerade? Gymnastik? Das ist doch ein Gottesdienst, was er gerade macht. Der betet das doch an. Er ist nicht geisteskrank und er weiß auch, was er gerade tut. Er sagt sich aber dabei, guck mal, das ist ein Gegenstand, der hilft nicht und ich weiß ganz genau, nur Allah hilft. Ja, was machst du dann da gerade? Ja, ich will mich verbeugen. A'udhu billah. Das ist Schirk. Also es muss nicht erst, die Ulama sagen, es muss nicht erst der Fehler in Rububiyya vorhanden sein, damit wir von Schirk in Uluhiyya reden. Weil leider, entschuldigt, ja, aber Yasser Qadhi, leider jetzt auch Haytham Haddad und so, tut mir leid, ich mag das nicht, aber wenn Leute Falsches verbreiten, müssen wir leider aufklären. Die sagen nein. Erst wenn derjenige diesen Akt vollzieht, Schirk-Akt, erst wenn er glaubt, verinnerlicht, dass diese Skulptur, dieser Verstorbene, göttliche Fähigkeiten hat, erst dann reden wir von Schirk. Ansonsten ist es zwar Haram, aber es ist kein Schirk. Das stimmt nicht. Das werden wir inshallah das nächste Mal, wenn Allah erlaubt, detaillierter besprechen, diesen Aspekt. Ist der Glaube an die Göttlichkeit des Angebeteten eine Voraussetzung, damit wir diesen Akt als Schirk bezeichnen? Die Antwort lautet nein. Es ist keine Voraussetzung. Sobald er diesen Akt vollzieht, ist es Schirk und er ist Muschrik. Abgesehen von der Sache, wie gesagt, er ist geisteskrank, der wurde gezwungen, Allah, diese anderen Aspekte, warum jemand, der einen Kufrakt nicht zum Käfer wird, das ist ein anderes Thema. Es geht jetzt darum, der macht das bewusst, er weiß, es ist haram, er darf es nicht, aber er sagt sich, nö, ich will zwar anbeten, aber ich denke nicht, dass er göttliche Fähigkeiten hat. Gelitten. Du hast ihn angebetet. Genauso jemand, der trägt ein Kreuz.
Jemand trägt ein Kreuz und sagt, Kreuz ist falsch und das Kreuz ist nicht richtig. Und ja, was machst du dann da? Warum trägst du ein Kreuz? Das bloße Tragen eines Kreuzes ist Schirk. Du musst nicht erst ans Kreuz glauben, dann ist ja umso schlimmer. Aber wenn du ein Kreuz trägst und du weißt, das Ding ist gerade ein Kreuz, dann ist das Kuffer. Also nicht, dass sie jetzt, wie heißen die Jacken? Wellenstein, alle, Kaffer. Ja? Weil der sagt sich, das ist kein Kreuz, das ist ein Plus. Junge, das war doch kein Mathematiker, der das ja gemacht hat. Ja? Das ist ein Kreuz. Aber wie dem auch sei, du sagst, es ist ein Plus. Von mir aus. Dann seht ihr, warum wir nicht gleich die Leute zu Kuffar erklären. Der Bruder, der sagt, das ist ein Plus. Junge, guck hin, ein Plus. Guck nochmal hin. Ein Plus. Taib, aber selbst wenn, ich sage immer wieder, diejenigen Brüder, die sowas tragen, stell dir vor, da steht irgendetwas, entschuldigt, ja, mit Verlaub, da steht irgendwas auf der Jacke und man könnte es verstehen, die reden über deine Eltern. Muss nicht sein, aber man kann. Würdest du es tragen? Nee, meine Eltern sind nicht gemeint. Oder würdest du sagen, Junge, also es gibt ein paar Leute, die würden jetzt meine Eltern darunter verstehen. Und das ist eine Beleidigung. Du würdest doch sagen, zieh aus das Ding. Darfst du nicht tragen. Junge, aber das sind nicht die Eltern gemeint von dir. Aber trotzdem, das kann man so verstehen. Da würdest du doch umso vorsichtiger sein, oder nicht? Aber plus Kreuz, plus Kreuz. Also selbst wenn wir sagen würden, es wäre kein Kreuz. Aber Junge, also das sieht ja wohl stark aus wie ein Kreuz. Und es ist ein Wappen. Ja, das ist keine Mathevorlesung gerade. Das heißt also schon eine große Wahrscheinlichkeit, dass es ein Kreuz ist, oder nicht? Aber trotzdem sagen wir, okay, für dich ist es ein Plus. Du hast nachgefragt, Allahu a'lam, die Leute haben dir gesagt, das ist ein Plus, kein Kreuz. Bitteschön. Aber wenn jemand ein Kreuz, eine Kette, Kreuz trägt, ist er Kafir. Wenn er weiß, was er gerade trägt, er ist nicht blind und er weiß nicht, was er gerade trägt. Das heißt also, dass die Vollziehung eines Kufferakts bei Bewusstsein reicht schon aus, auch wenn du nicht an die göttliche Wirkung dieser Sache glaubst. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Und wenn eben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, das heißt nicht, es gibt noch andere Götter, für die man einen Beweis hat. Also, obwohl es gar keine Beweise gibt, obwohl er überhaupt keine Belege hat, ruft er einen anderen Gott an. Dessen Abrechnung wird bei seinem Herrn sein. Gewiss den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat hier wiederum verdeutlicht, dass das Anrufen, Ad-Dua, das Anflehen, das Bitten, eines anderen außer Allah Kufr ist und Schirk ist. Hier ist wichtig, ein Hinweis oder ein Maßstab, eine Grenze. Ist jede Bitte um Hilfe Schirk? Die Definition lautet, jede Hilfe um eine Angelegenheit, wozu nur Allah fähig ist. Um was auszuschließen? Du willst, dass jemand dir etwas beibringt. Kannst du mir Mathe beibringen? War das jetzt Schirk gerade? Kannst du mich fahren zum Flughafen? War das Schirk? Du hast ihn gebeten. Hast Dua gemacht. Eine Bitte. Kannst du mich bitte zum Flughafen fahren? Ist das Schirk? Nein. Warum ist das kein Schirk? Das ist keine Angelegenheit, die göttlich ist. Sondern es ist eine Angelegenheit, die menschlich ist. Also das kann ein Mensch vollziehen. Es muss natürlich nicht jeder Mensch das können, aber es gibt genug Menschen, die können das. Dich zum Flughafen fahren, dir helfen, eine Wohnung zu suchen. Du gehst zum Arzt und sagst ihm, kannst du mich bitte behandeln? Heilen kann nur Allah, aber behandeln kann der Arzt. Das ist ein Unterschied. Behandeln bedeutet untersuchen, erkennen, was die Krankheit ist, Medikament verabreichen. Dass die Medikamente wirken, das obliegt Allah. Das kann nur Allah, nicht der Arzt. Deswegen, wie viele Menschen nehmen Medikamente ein und am Ende sterben sie trotzdem. Andere nehmen die Medikamente ein und es wirkt. Wer heilt, das ist Allah Azza wa Jalla. Wer behandelt, der Mensch kann behandeln. Allah Azza wa Jalla sagt, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Wenn sie sich auf dem Schiff befinden, rufen sie Allah an, ihm gegenüber aufrichtig in der Religion. Doch wenn er sie ans Land gerettet hat, begehen sie wieder Schirk. Diese Aya, barakallahu fikum, muss uns treffen. Nicht, dass du denkst, ja, also diese Mushrikun, wie können die nur? Wie oft flehst du Allah an und du betest besser und du spendest mehr? Warum? Ich habe Abi-Prüfung, ich habe Abschlussprüfung. Ich brauche unbedingt die Wohnung, ja Rabbi, bitte, bitte, ja Rabbi, die Wohnung, ja Rabbi. Und danach? Kein Dua mehr. Es muss ja nicht gleich zum Schirk kommen. Aber du vernachlässigst Ad-Dua. Und das, erwähnt Ibn al-Qayyim rahimahullah, ist einer der Gründe, warum Allah dich prüft. Damit du ihn wieder anflehst. Wenn es dir gut geht, vergessen wir Allah azza wa jalla. Wann hast du Dua gemacht? Ja, Rabbi, lass mich atmen. Wann hast du Dua gemacht? Ja, Rabbi, bewahre meine Lunge. Wann hast du das letzte Mal Dua gemacht? Ja, Rabbi, bewahre mein Herz. Vielleicht noch nie. Warum? Du warst noch nie beim Lungenarzt. Alhamdulillah. So, aber Allah Azza wa Jalla will, dass du ihm dankst dafür, dass du eine Lunge hast. Wach auf, du schläfst weiter. Mach endlich Dua dafür, dass du eine Lunge hast. Machst du nicht. Mach Dua, machst du nicht. Okay, Lungenentzündung. Du wolltest ja nicht von dir aus Allah danken für diese Gabe. Verdient es Allah, dass wir ihm danken? Natürlich verdienen wir ihn. Verdienen wir es. Verdient er es, dass wir ihm danken. Aber du bist achtlos. Also bringt er dich, wie Ibn al-Qayyim sagt, vor seinem Tor, damit du anklopfst. Ja, Rabbi, gib mir. So, was ist, wenn du gesund geworden bist? Vergessen wir die Lunge wieder. Also die nächste Lungenentzündung. Möge Allah uns bewahren. Ja Rabbi, segne unseren Körper und unsere Gesundheit. Ja Rabbi Alamin. Also, im Arabischen gibt es ein Gedicht. فَنَحْنُ نَدْعُوا الْإِلَهَ فِي كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ نَنْسَاهُ عِنْدَ كَشْفِ الْكُرُوبِ فَكَيْفَ نَرْجُوا إِجَابَةً لِدُعَاءٍ قَدْ سَدَدْنَا طَرِيقَهَا بِالذُّنُوبِ. Also ungefähr. Und wir bitten, wir flehen unseren Herrn an bei jedem Problem. Und danach vergessen wir ihn, nachdem das Problem behoben wurde. Wie erwarten wir also dann, dass Allah erhört, wenn wir denn zwischen uns und ihm Mauern an Sünden aufgestellt haben? Also vergesse Allah nicht, dass wir nach der Gabe weiterhin Allah subhanahu wa ta'ala anflehen, dass wir ihn bitten. Die nächste Art des Schirk ist Schirk bezüglich der Absicht. Schirkun Niyyah. Das bedeutet, dass man seine Taten nur mit weltlicher Absicht verrichtet. Und hier gibt es verschiedene Stufen. Also das heißt, es gibt eine Stufe, die führt dich nicht raus aus dem Islam und eine Stufe, die führt dich raus aus dem Islam. Möge Allah uns bewahren. Die Stufe, die dich aus dem Islam austreten lässt, ist Heuchelei. Möge Allah uns davor bewahren. Die Heuchelei des Glaubens, weil Heuchelei gibt es ja auch zwei Formen. Im Kufr und im Schirk und im Fisk und im Nifaq. Heuchelei gibt es immer große und kleine Formen. Große Heuchelei, also man tut so, als ob man Muslim wäre,
aber man glaubt gar nicht an Allah oder an den Gesandten, alayhi salatu wassalam. Möge Allah uns davor bewahren.
Die kleine Heuchelei oder auch An-Nifaq al-Amali, praktische Heuchelei, ist das, was der Prophet alayhi salatu wassalam sagte: Das Zeichen eines Heuchlers sind 4, in einem anderen Hadith sagt er 5. Was war das? Wenn er spricht, lügt er. Wenn er verspricht, bricht er es. Veruntreut, wenn man ihm was anvertraut. Viertens. Wenn man streitet, wird er vulgär. Wieder khasama fajar. Wird er vulgär. Das heißt, das ist die praktische Heuchelei. Also man ist Muslim, aber man verhält sich so wie jemand, der gar nicht an Allah glaubt. Subhanallah. Wenn du veruntreust, wenn du unpünktlich bist, wenn du dich nicht an Abgemachtes hältst, du bist zwar Muslim, aber du lebst so wie jemand, der gar kein Muslim ist. Das sehen wir. Das heißt, das ist die Charakterlosigkeit. Heuchelei. Du glaubst an Allah Azza wa Jal. Warum lügst du? Warum betrügst du? Warum veruntreust du? Warum bist du vulgär? Du hast ein Problem mit jemandem. Warum beleidigst du? Warum spottest du? Warum machst du dich lustig? Sowas macht eigentlich nur jemand, der glaubt gar nicht an Allah. Ein Heuchler, ein Munafiq. Der tut nur so, der sagt, guten Tag, ich bin Muslim. Aber er ist gar kein Muslim. Möge Allah uns davor bewahren. Hier sehen wir, wie der Charakter Glaube ist. Der Charakter, das macht einen Muslim aus. Ansonsten, wie in einem Wortlaut, Nabi alayhi salatu wasalam sagte, wer eine Eigenschaft hat, hat eine Eigenschaft der Heuchelei. Und wer alle Eigenschaften hat, der ist ein vollständiger Heuchler. Also praktischer Heuchler, nicht glaubenstechnischer Heuchler, wenn man das sagen kann. Also er ist immer noch ein Muslim, aber der ist also eine Kopie von einem Heuchler. Nur er ist Muslim. Aber von außen merkst du eigentlich vom Verhalten her keinen Unterschied. Möge Allah uns davor bewahren. So, die andere Form dieser, oder die andere Ausprägung dieser Form des Schirk ist Ar-Riya. So, du glaubst an Allah. Möge Allah den Glauben in unseren Herzen festigen. Und du liebst Allah. Aber dir gefällt, dass die Leute dich loben. Im Sinne von was? Im Sinne von, du machst es, damit sie dich loben. Also es ist ja nicht haram, dass du dich freust. Das ist ein Unterschied. Ich mache etwas für Allah, nur für Allah. Mir sind die Menschen egal. So, jetzt haben sie gesagt, Barakallahu fiek. Alhamdulillah, ya Rabbi. Alhamdulillah. Gib mir einen guten Ruf. So wie Ibrahim alayhi salam sagt. Gib mir einen guten Ruf in den späteren Generationen. Alhamdulillah. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Das ist nicht mein Ziel. Was die Leute über mich sagen, ist mir egal. Solange Allah weiß, was ich tue, und solange ich das mache, was Allah liebt. So, jetzt kriege ich aber den Bonus von Allah subhanahu wa ta'ala, wie im heiligen Hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah jemanden liebt, dann sagt Allah zu Jibril, O Jibril, ich liebe den, also liebe ihn. Dann geht Jibril alaihi salam zu den Engeln und sagt ihnen, hört mal zu, Allah liebt den und den, also liebt ihn. Also lieben ihn alle im Himmel. Und dann verbreitet Allah ihm die Liebe der Menschen auf der Erde. Das heißt also, das ist ein positiver Nebeneffekt. Das war aber nicht mein Ziel. Mein Ziel sind nicht die Follower. Mein Ziel sind nicht diejenigen, die applaudieren. Mein Ziel ist das Wohlgefallen Allahs. Aber Allah gibt dir ein Geschenk. Er gibt dir ein Zeichen. Ein Indikator. Du bist auf dem richtigen Weg. Aber das heißt nicht, jeder, der geliebt wird, ist auf dem richtigen Weg. Nein, nein. Es gibt Leute, die glauben nicht an Allah, werden von vielen Menschen geliebt, sind die auf dem richtigen Weg? Nein. Sondern wenn du nach Koran und Sunnah gehst, wenn du so lebst, wie die Sahaba gelebt haben, wenn du gottesfürchtig bist, plus du wirst geliebt, ist das ein positives Zeichen. Möge Allah uns lieben. und die Liebe der Menschen auf der Erde für uns verbreite. Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Wer das diesseitige Leben und seinen Schmuck begehrt, dem vergelten wir darin die Werke vollständig. Du willst die Dunya? Allah gibt dir den vollen Lohn der Dunya. Also du lebst nicht für die Akhira, möge Allah uns davor bewahren, sondern für die Dunya. Bitte schön, du kriegst die Dunya. Und ihnen wird darin nichts geschmälert. Das sind diejenigen, für die es im Jenseits nichts anderes gibt als das Höllenfeuer. Möge Allah uns davor bewahren. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nichtig ist, was sie dort taten. Und wertlos ist, was sie zu tun pflegt. Möge Allah uns bewahren. Stell dir vor, du gehst, kommst ja um Al-Qiyam. Möge Allah uns davor bewahren. Und all deine guten Taten sind futsch. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Warum? Du hast das getan, um Anerkennung bei den Menschen zu erlangen. Ihr kennt diesen erschütternden Hadith, den Abu Huraira radiallahu an berichtet hat. Und die Art und Weise, wie Abu Huraira radiallahu an den Hadith berichtet, ist schon erschütternd. Er wurde gefragt, kannst du uns etwas berichten über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was du von ihm gehört hast, verstanden hast und auswendig gelernt hast? Dann sagte er, ja. Ich habe einen Hadith gehört, ich habe ihn gelernt, ich habe ihn verstanden und zack ist er umgefallen, in Ohnmacht gefallen. Haben sie ihn aufgeweckt, ist er wieder zu sich gekommen. Also ein Hadith, den ich gehört habe vom Propheten, ich habe ihn verstanden und zack ist er wieder in Ohnmacht gefallen. La ilaha illallah. Abu Huraira. Und ein drittes Mal, er richtet sich wieder auf, will diesen Hadith sagen. Guck mal, wie diese Gefährten Wissen verbreiten. Der hat sich nicht gesagt, okay, guck mal, ich bin müde, ja. Inshallah, lass mich nach Hause gehen. Der will diese Religion verbreiten. Er will beibringen. Einen Hadith, den ich gehört habe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und ich habe ihn verstanden, gelernt und zack, wieder umgefallen. Danach hat er gesagt, der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, die ersten drei Personengruppen, durch die die Hölle erhitzt wird, möge Allah uns davor bewahren. Ja Rabbi, vernichte nicht unsere Taten, ja. Ja Rabbi, nehme unsere Taten an, auch wenn sie schlecht sind, ja Rabbi al-Alamin. Also wenn sie mangelhaft sind, unsere guten Taten. Die Sünden, möge Allah sie uns vergeben. Die ersten drei, die wohin kommen? In Jahannam. Da, durch die wird Jahannam erhitzt. Möge Allah uns davor bewahren. Ist das Pharaon und Haman und Karun? Das ist einer, der hat den Koran gelernt und gelesen und beigebracht. Einer, der hat gespendet und einer, der ist im Krieg gefallen. Und Yawm al-Qiyamah führt sie Allah vor und er erklärt ihnen die Gaben. Du hast doch einen Verstand bekommen. Ich habe dir einen Verstand gegeben und Wissen gegeben. Du konntest lernen. Ich habe dir Gelehrte gegeben. Oder du hattest eine Moschee, du durftest Vorträge hören. Du hattest YouTube und Instagram und so weiter. Hast alles gelernt.
ja Rabbi, ich habe alle Videoreihen gehört, ja Rabbi, und ich habe die Bücher gelesen. Und viele haben dir Bücher geschenkt, oder nicht? Ja Rabbi, ich habe Bücher bekommen. Hast du auch gelesen, oder nicht? Ja, und du hattest zwei Augen, mit denen konntest du lesen, oder nicht? Diese Sprache hast du gelernt? Habe ich dir beigebracht, oder nicht? Ja Rabbi, ich habe diese Sprache gelernt, du hast es mir beigebracht. Was hast du damit getan? Ja Rabbi, ich habe den Koran beigebracht. Und du willst jetzt zeigen, ja Rabbi, und ich habe den Koran beigebracht und da gab es Kinder und ich habe den... Du lügst! Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah, Jalla Jalaluhu, du redest gerade und du willst jetzt zeigen, ja Rabbi, guck mal, du lügst! Du hast das getan, damit gesagt wird, was für ein Gelehrter. Oder heutzutage, der Follower. Guck mal, wie toll der ist. Junge, der hat's ihm gegeben, aber. Der hat's ihm gezeigt. Also der kann gut debattieren. Und so weiter. Alle möglichen Etiketten, die du haben möchtest. Und es wurde gesagt. Hast du es nicht deswegen getan? Warum hast du gelernt? Wie viele Leute lernen, damit sie endlich auch debattieren können? Wie viele Leute lernen, damit sie endlich auch mitdiskutieren können? Nein, ich lerne für mich. Du lügst. Wenn du für dich lernen würdest, würdest du dich erst beschäftigen mit Sachen, die dich verändern. Ja, sollen wir kein Tauhid mehr lernen? Doch, Tauhid, dass du auf Allah vertraust. Tauhid, dass du Allah liebst. Tauhid, dass du nichts anderes verlangst, außer dem Wohlgefallen Allahs Azza wa Jalla. Ist das kein Tauhid? Dass du einzig und allein Allah liebst. Dass du bereit bist, deinen Charakter zu ändern für Allah. Ist das kein Tauhid? Aber das sind Themen, die sind uninteressant. Also lüg dich nicht an. Der andere, was sagt Allah Azza wa Jal, dann wird befohlen, zerrt ihn in die Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Abu Huraira, bevor er überhaupt diesen Hadith erzählt, fällt er um. Warum? Er denkt, er ist dieser Mensch. Der hat sich jetzt vorgestellt, bevor er überhaupt diesen Hadith erzählt, hat er sich jetzt vorgestellt, wie er vor Allah steht. Wie er ihm sagt, ja Rabbi, ich war beim Propheten, alayhi salatu wassalam. Ja Rabbi, ich habe von ihm gehört. Ja Rabbi, ich war derjenige, der am meisten Hadith auswendig gelernt hat. Stimmt's oder stimmt's nicht? Stimmt. Ja Rabbi, innerhalb von 4 Jahren habe ich alles auswendig gelernt, was überhaupt gesagt wurde. Er stellt sich gerade vor, wie er das sagt, und dann sagt Allah, du lügst. Da fällt doch jeder Mensch um in Ohnmacht. Oder nicht? Wenn du wirklich dir das vorstellen würdest, was willst du denn dann sagen, Yawm al-Qiyamah? Nein, ja Rabbi, aber, nein, das habe ich nicht so gemeint. Was willst du denn sagen? Allah weiß, was du in deinem Herzen hegst. Welche Ausrede willst du da noch vortragen? Da ist er umgefallen. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals. So haben sie die Hadithe genossen. Obwohl er jetzt die anderen unterrichtet. Aber an allererster Stelle ist der Hadith adressiert an mich. Möge Allah uns reinigen. Also diese drei kommen in die Hölle. Der zweite, der hat Geld ausgegeben. Allah sagt ihm, und? Habe ich dir Geld gegeben? Guten Job? Habe ich dir Fähigkeiten gegeben? Du kannst dies, Handwerk, Intelligenz, Allahu A'lam. Du bist top in deiner Sache. Ja Rabbi, und ich habe viel Geld verdient und Allahumma barik, ich habe Familie unterstützt und Verwandte und du lügst. Du wolltest noch ein paar Projekte auflisten. Aber Allah sagt dir, du brauchst nicht weiter zu reden. Du bist ein Lügner. La ilaha illallah. Yani, er sagt dir, du hast Allah angelogen. Es geht ja nicht darum, dass du die Leute angelogen hast. Er sagt dir, möge Allah uns bewahren. Ja Rabbi, nehme unsere Taten an. Er sagt jetzt diesen Menschen, du hast gelogen. In was? Dass du das für Allah getan hast. Das hast du nicht für Allah getan. Sondern du hast getan, damit gesagt wird, wie großzügig.
Und es wurde gesagt, dein Ziel hast du erreicht. Also was willst du heute noch? Was willst du jetzt noch? Das Paradies? Hast du das Paradies gewünscht? Hast du die Spende getätigt wegen dem Paradies? Nein. Also was willst du jetzt? Möge Allah uns davor bewahren. Also wird gesagt, ab ins Feuer mit ihm. Möge Allah uns davor bewahren. Verbanne uns nicht, ja Rabbal Alamin. Und der Dritte, der ist im Krieg gefallen. Der war mutig und er sagt, ja Rabbi, ich habe gekämpft und so weiter. Ja, und während er redet, du lügst. Das hast du getan, damit gesagt wird, wie mutig, wie kämpferisch er ist. Und das wurde getan. Das wurde gesagt. Also, nehmt ihn ins Feuer, möge Allah uns davor bewahren. Ar-Riya, möge Allah uns bewahren. Ar-Riya ist das Kummerthema jedes Gläubigen. Hört nie auf. Die Furcht vor Riya, möge Allah uns bewahren. Wie kann ich mich bewahren vor Riya, indem ich permanent an meine Sünden denke? Du machst gerade was Gutes, erinnere dich an die Sünde. Die Leute denken, die kennen ja nur deine gute Seite. Ja Rabbi, bewahre uns vor der Bloßstellung. Ja Rabbi, verberge unsere schlechten Seiten, ja Rabbi. Sie kennen ja nur deine guten Seiten. Dieses Schutzschild, was Allah aufgestellt hat. As-Sittir, der Verbergende, der Verhüllende. Deine Mängel hat er bedeckt. Und deswegen lieben dich die Leute. Ansonsten würden sie dich hassen. Würden sie dich anspucken, beleidigen. Du könntest keinen Schritt vor deiner Haustür machen. Ja Rabbi, bewahre uns vor der Bloßstellung, ja Rabbi. Ja Rabbi, bewahre uns vor der Bloßstellung auf der Erde und unter der Erde und am Tage der Auferstehung. Wenn dir das bewusst ist, dann kannst du nicht prahlen. Okay, du betest gerade, du hast gerade Koran gelesen, du fastest gerade, aber du weißt ganz genau, da sind Sünden. Wie Muhammad ibn Wasa, rahimahullah, sagte, hätten die Sünden einen üblen Geruch, ihr könntet nicht neben mir sitzen. Der meint was? Hätte einen üblen Geruch, dass ich anstatt 5 Juz nur 3 Juz gelesen hätte. Also, dass ich nicht viel getan habe. Das waren ihre Sünden. Nicht unsere Sünden, möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah unsere Sünden vergeben. Yani, dass ich nicht so viel tue, hätte das einen üblen Geruch, dann könntet ihr nicht neben mir sitzen. Was sollen wir dann sagen? Also diese Selbstkritik löscht Ar-Riya. Du wirst nie hochmütig sein. Und ein Indikator für Ar-Riya ist, du kümmerst dich um die Mängel der anderen. Kümmerst dich um andere. Der andere hat, der andere hat. Und der andere sagt, und der andere sagt. Und der andere sagt, ich muss aufklären. Ja, gerne, inshallah, ich muss aufklären. Wenn ich fertig bin mit meinen Sünden, kläre ich gerne auf. Du hast recht, wir müssen aufklären. Aber ich bin noch nicht so weit. Tut mir leid, meine Liste ist noch lang. Soll ich meine Liste jetzt stehen und liegen lassen und aufklären? Ja, wer macht dann Da'wah? Ja, die anderen. Du hast Zeit, deine Sünden, Alhamdulillah, du hast 0,5 Sünden. Klär du auf, ich bin noch nicht so weit. Ich habe meine Baustelle. Bin ich fertig, kläre ich gerne auf. Du bist fertig, bitteschön, tawakkal Allah. Aber dass du dich angesprochen fühlst, boah, ich muss reden. Khair, inshallah, warum musst gerade du reden? Ja, weil ansonsten, guck mal, es ist nie der Fall, dass die Religion zugrunde gehen wird, wenn du nicht redest. Und wir reden hier über was? Nicht aufklären über die Religion. Rede, kläre auf, mach Da'wah. Es geht hier um Lästern und Hetzen. Um das geht es. Über Personen zu reden. Es mag ja sein, dass ab und zu mal es muss sein. Tut mir leid. Vorhin habe ich Namen gesagt. Warum mag man das nicht? Weil du ganz genau weißt, du redest jetzt über eine Person. Vielleicht haben die so viel Hasanat. Aber der hat doch einen Fehler. Ja, Habibi, ich habe auch 5 Milliarden Fehler.
Ich habe auch 5 Milliarden Fehler. Willst du, dass dein Name auch erwähnt wird? Jeder, der einen Fehler hat, soll jetzt erwähnt werden. Aber es muss sein. Man wird regelrecht gedrängt. Ibn Uthaymin, rahimahullah. Wenn er gefragt wurde, was ist deine Meinung über XY, sagt er, jetzt antworte ich nicht mehr. Warum? Du hast einen Namen genannt. Sag doch, jemand sagt dies und jenes. Sobald du sagst XY, ich antworte nicht mehr. Sein Schüler und sein Schwiegersohn, sagt man, ja, Ehemann von Tochter, Sheikh Khalid al-Muslih, Schwiegersohn meine ich. Ja. Sheikh Khalid al-Muslih, auch in einer Sendung, so Fatwa-Sendung, Anruf, Assalamu alaikum, was denkst du über dies und jenes, über diese XY-Person? Tut mir leid, unser Sheikh, also bin Uthaymin, rahimahullah, sobald Namen genannt wurden, hat er nicht mehr geantwortet. Und ich mache das auch nicht. Seht ihr, was Gelehrte sind? Ja, aber der muss doch aufklären. Ja, muss ich aufklären, indem ich Namen nenne. Manchmal, das ist genauso wie Salz in der Suppe, du machst ein bisschen, manchmal muss es sein, wenn es so verbreitet wird. Aber wenn du jemand bist, jeder Vortrag, also der und der und der und der und der und der, jeder Vortrag, jeder Post, jeder Artikel, es geht immer um andere. Geht's dir noch gut? Hast du keine Sünden? Wer immer über andere redet, der muss über seinen Ikhlas nochmal nachdenken. Denn Ikhlas bedeutet, ich beschäftige mich mit meinen Fehlern. Zuallererst. Das Allerwichtigste ist meine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das andere mache ich nur notgedrungen und wirklich nur in geringem Maße. So waren und sind die großen Gelehrten gewesen und sie sind immer noch so. Möge Allah die Verstorbenen mit Gnade behandeln und die Lebenden segnen. Dann haben wir Ash-Shirk im Gehorsam. Shirku At-Ta'a. Shirku At-Ta'a bedeutet, dass du einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen oder irgendetwas als Quelle nimmst für dein Tun und dein Lassen. Einen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich in den Bereichen, in denen Allah gesagt hat, was zu tun und zu lassen ist. Nicht, dass jemand kommt und sagt, okay, ich fahre immer über Rot jetzt. Das ist eine weltliche Angelegenheit. Das hat Allah Azza wa Jalla jetzt nicht bestimmt. Ob jetzt bei Rot anhalten oder bei Grün anhalten, rechts vor links, links vor rechts, das können die Menschen machen, wie sie wollen. Es geht jetzt hier um was? Um Gebote, die Allah erlassen hat. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, nee, ich folge nicht Allah, ich folge einem anderen. Nicht, weil er schwach geworden ist und sündig. Das ist ein Muslim, sondern er erkennt die Souveränität Allahs nicht an. Das ist Kufr. Er akzeptiert nicht, dass Allah der Gebieter ist. Das ist Kufr. Aber jemand, zum Beispiel, der trinkt jetzt Alkohol. Du fragst ihn, Junge, geht's dir noch gut? Warum trinkst du Alkohol? Ich weiß, es ist haram und ich fühle mich überhaupt nicht gut. Und du weißt ja, hat er Allah als Gebieter anerkannt? Ja, aber er ist schwach geworden. Das ist ein Muslim, der sündigt. Es geht um wen? Es geht um jemanden, der erkennt Allah nicht als souverän an, nicht als Gebieter an. Der sagt sich, Allah hat mir nichts zu sagen. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbi. Möge Allah uns davor bewahren. Allah Azza wa Jal sagt,
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
Sie nahmen ihre Schriftgelehrten und ihre Mönche zu Herren außer Allah.
und den Messias, Sohn Mariams. Also haben sie auch angebetet, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Während ihnen doch befohlen worden war, nur einem einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm. Preis sei ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Adi bin Hatim, radiallahu anhu, war, bevor er Muslim geworden ist, war er Christ. Und als er dann diese Aya gehört hat, hat er gesagt, aber wir haben sie nicht angebetet. Er dachte, anbeten ist verbeugen, niederwerfen, das ist Anbetung. Da sagte der Prophet, a.s.w., haben sie denn nicht das Erlaubte verboten und das Verbotene erlaubt? Und ihr habt ihnen gefolgt? Dann sagte Adi, stimmt, ihr wisst ja, der Papst kann sagen, heute ist das erlaubt, morgen ist das verboten. Irgendein Kardinal, irgendein Mönch, heute ist das erlaubt, auf einmal ist das nicht erlaubt, doch, nein, doch, wie sie wollen. Und ihr folgt ihnen. Ist das nicht so? Er sagte, stimmt. Da sagte er, das war euer Gottesdienst. Das war eure Ibadah. Also die Ibadah im Gehorsam. Wenn also jemand nicht die Gebote Allahs anerkennt, Zinsverbot findet er schlecht. Oder er sagt, Zinsverbot ist zwar gut, aber Zinsen zu erlauben ist auch gut. Ist auch Kufr. Warum? Weil du das Gegenteil der Gebote Allahs in der gleichen Stellung gestellt hast, wie die Gebote Allahs. Das heißt, du hast Allah Azza wa Jal nicht mehr als den Höchsten, den Besten, den Weisesten, den Wissendsten angesehen. Natürlich, ein Gebot Allahs zu verabscheuen, das ist ja noch schlimmer. Aber es muss nicht erst so weit kommen. Auch wenn jemand sagt, ja, ist ein schönes Gebot, aber Zinsen zu erlauben, ist auch nicht schlecht. Ist auch Kufr, möge Allah uns davor bewahren. Dann haben wir Al-Shirk in der Liebe, Shirku al-Mahabba. Welche Liebe? Die religiöse Liebe. Denn es gibt eine natürliche oder weltliche Liebe. Du liebst deine Eltern, du liebst deine Ehefrau. Das ist eine natürliche Liebe. Du liebst jemanden, der gut zu dir ist. Das ist etwas Natürliches. Aber wir reden nicht über die natürliche Liebe. Wir reden hier über die religiöse Liebe. Was ist die religiöse Liebe? Die religiöse Liebe ist eine Liebe, die zum Gehorsam führt, also zum Befolgen. Das heißt, dass du einen liebst außer Allah, sodass du ihn Allah voranstellst, dass er wichtiger ist als Allah. Du liebst ihn mehr als Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Und unter den Menschen gibt es solche, die sich außer Allah Gleichgestellte nehmen. Sie lieben sie, wie man Allah liebt. Aber diejenigen, die glauben, lieben Allah stärker. Also, diese religiöse Liebe ist eine Liebe, die dazu führt, sich Allah zu widersetzen. So sehr ihn zu lieben, dass du ihn vergötterst. Diese Liebe, das ist Schirk. Aber eine natürliche Liebe, Liebe der Verwandten, die ist erlaubt. Allah Azza wa Jalla sagte zum Propheten alayhi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabt. Du wirst nicht jenen recht leiten, den du liebst. Und gemeint ist wer? Abu Talib, der Onkel des Propheten alayhi salatu wassalam, der als Muschrik gestorben ist. Also bestätigt Allah Azza wa Jalla hier eine Liebe. Aber welche Liebe? Eine natürliche, weltliche. Diese Liebe führte nicht dazu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gebote Allahs sich widersetzt hat oder geändert hat.
Salam wa barakatuh. Sondern es ist eine natürliche Liebe. Jemand ist mit einer christlichen Frau verheiratet. Muss er sie hassen? Nein. Er muss den Kufr hassen? Ja. Man verabscheut den Unglauben? Ja. Darf er sie aber lieben als Ehefrau? Natürlich. Oder muss er jeden Tag, guten Morgen, ich hasse dich? Ist das eine Ehe? Oder darf er sagen, ich liebe dich? Welche Liebe? Die natürliche. Die, also eine, die veranlagte Fitra, also die veranlagte Liebe, wie ein Ehemann, eine Ehefrau liebt. Oder du hast Eltern, die keine Muslime sind. Möge Allah sie recht leiten. Darfst du sie lieben? Du sollst sie lieben. Wenn du zu deiner Mutter sagst, ich liebe dich. Aber was meinst du denn? Meinst du, ich liebe, dass du das Kreuz anbetest? Nein. Du meinst, ich liebe dich, dass du meine Mutter bist oder dass du mein Vater bist. Das heißt, wir müssen unterscheiden. Es kann sein, dass ein und dieselbe Person von dir geliebt und verabscheut wird. Jemand, du kennst ihn sehr gut und er ist wirklich gut mit dir, aber ein Charakterzug ist schlecht, dann verabscheust du diesen schlechten Charakterzug, aber du liebst seine anderen Charakterzüge. Also Liebe und Verabscheuung können sich vereinen. Es ist nicht so, entweder du liebst ihn komplett oder entweder du verabscheust ihn komplett. Nein, ich liebe, dass er mein Vater ist, mein Bruder ist oder dass er ein anständiger Mensch ist. Aber ich verabscheue, dass er nicht an Allah glaubt. Ich verabscheue, dass er lügt. Auch ein Muslim, es geht nicht nur um Käfer, ein Muslim, du hasst ihn, in welchem Bereich? Dass er lügt, dass er betrügt, dass er einen schlechten Charakter hat. Aber du liebst ihn dafür, dass er ein Muslim ist, dafür, dass er betet, dafür, dass er spendet. Also das ist kein Gegensatz. Das ist also eine Form der Ibadah. Wie lange haben wir jetzt schon? Eine Stunde, ne? Inshallah. Dann machen wir inshallah an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Bihaulillahi ta'ala. Möge Allah azza wa jal den Tawhid in unseren Herzen stärken. Möge Allah azza wa jal uns mit dem Tawhid leben lassen, mit dem Tawhid sterben lassen und mit dem Imam der Muwahhidun, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, auferstehen lassen. Ja Rabbi, bewahre uns vor dem Schirk, vor dem großen und den kleinen Schirk. Ja Rabbi, bewahre uns vor den großen und den kleinen Sünden. Ja Rabbi, wandle unsere Sünden um in gute Taten. Ja Rabbi, beschere uns ein gutes Ende. Ja Rabbi, lass uns das Glaubensbekenntnis aufsagen mit unseren letzten Atemzügen. Ja Rabbi, jene Verwandte, die den Islam noch nicht angenommen haben. Ja Rabbi, wende ihre Herzen hin zum Islam. Lass sie als Muslime sterben. Ja Rabbi al-Alamin, vereine uns mit unseren Verwandten, Bekannten im Paradies. Ja Hayyu ya Qayyum. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.